Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Europa-Podcasts. Ihr habt es an meiner Stimme schon gehört, ich bin Christoph und heute geht es um Armenien. Ein Land, das in den vergangenen Jahren immer stärker unter geopolitischen Druck geraten ist und trotzdem erstaunlich selten im Mittelpunkt europäischer Debatten steht. Seit der Vertreibung von mehr als 100.000 Armenierinnen und Armeniern aus Bergkarabach im Herbst 2023 steht das Land vor enormen Herausforderungen. Humanitär, gesellschaftlich und politisch. Gleichzeitig ringt Armenien um seine außenpolitische Orientierung zwischen Russland, Europa und einer zunehmend unsichereren Sicherheitslage im Südkaukasus. Der Anlass für unser heutiges Gespräch ist eine Veranstaltung vom letzten Dienstag dieser Woche von Renovables im Europäischen Haus Berlin mit dem Titel Armenien zwischen Ankommen und Aufbruch. Dort wird über genau diese Fragen diskutiert. Über Flucht und Vertreibung, gesellschaftlichen Zusammenhalt, europäische Verantwortung und die Zukunft Armeniens. Ich freue mich sehr, dass zwei Gäste aus diesem Kontext heute auch hier den Weg zu uns in den Europa-Podcast gefunden haben. Zum einen Renate Kriegler-Koch von Renovables. Liebe Renate, schön, dass du da bist. Und zum anderen Dr. Harutyun Harontian, Theologe der Armenisch-Apostolischen Kirche und Wissenschaftler an der Staatlichen Universität von Jerewan. Er beschäftigt sich intensiv mit den gesellschaftlichen Folgen der Vertreibung aus Bergkarabach und der Situation der Geflüchteten in Armenien. Schön, dass ihr beide da seid. Renate, wenn man in Deutschland an Armenien denkt, wissen viele wahrscheinlich relativ wenig über das Land. Warum beschäftigt ihr euch bei Renovables gerade jetzt so intensiv mit Armenien?
Also Armenien ist eins der 29 Länder, in denen Renovables aktiv ist, über seine vielen Partnerschaftsorganisationen. Und zu den 29 gehören eben alle 15 Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die 7 ehemaligen Republiken Jugoslawiens und Mitteleuropa. Und Armenien ist ein zentrales Land im Kaukasus. Das ist die Grenze zwischen, wenn ich jetzt mal will, Westen und Osten, weiter nach Osten gerichtet. Und es ist ein sehr kleines Land, ein sehr armes Land, muss man mal sagen. Also nicht an kulturellem Reichtum, da fehlt es ihm überhaupt nicht. Da sind wir viel, viel weiter. Aber es gab natürlich auch viele Schicksalsschläge. Ne? Es gab, glaube ich, ein großes Erdbeben schon zu der Zeit, als Renovables aktiv war. Dann die Transformation, die wir ja in allen Ländern begleitet haben auf der gesellschaftlichen Ebene. Und dann natürlich auch die beiden Kriege, die auch schon zu der Zeit, als es Renovables gab, stattfanden. Und jetzt als letztes dann eben 2023 die Vertreibung. Und da ist einfach solidarische Hilfe geboten.
Du hast schon viele Themen angesprochen. Lieber Harut, wie würdest du aktuell die Stimmung in Armenien beschreiben?
Ja, es ist eine spannende Stimmung, weil es kommen auch neue Wahlen. Im Juni, am 7. Juli gibt es Parlamentswahlen und dann es kocht gerade. Wir sind sowieso ein emotionales Volk und da muss man also immer laut reden und laut mitfiebern und auch laut mitstreiten. Deshalb, es ist eine Aufbruchstimmung und es passt auch zum Thema von Renovables ganz gut, dass wir aufbrechen. Aber in welche Richtung, das ist noch nicht klar. Denn es gibt auch so Leute, die zurück nach Ägypten wollen, also im alttestamentlichen Sinne, dass sie leider ja Richtung Vergangenheit, sowjetische Vergangenheit und Unionsstaat in Form von Belarus leider zurück an die alte Paradigma sehnsüchtig schauen.
Also könnte man sagen, die Menschen schauen zuerst nach vorne, als dass sie im Krisenmodus sind?
Es kommt darauf an, wer. Ja, also ich würde sagen, die junge Generation schaut schon progressiv Richtung europäische Integration, Demokratie, Menschenrechte und Entwicklung. Aber es gibt Leute, die auch unsicher sind, verunsichert sind innerlich und die denken, dass Russland ist unsere einzige Chance, um hier zu überleben und beschützt zu werden, so angeblich von Türkei und angeblich von einem neuen Genozid. Und deshalb Sie schauen zurück an die russisch-armenische Bruderschaft sozusagen.
Mhm. Renate, du hast gerade schon das Jahr 2023 angesprochen und die ganzen Kriege. Vielleicht müssen wir nochmal ganz grundsätzlich anfangen. Was ist 2023 in Bergkarabach passiert?
Ja, man muss ja eigentlich nochmal 8 Monate zurückgehen oder vielleicht auch 2020 den zweiten Krieg um Nagorno-Karabach ins Auge nehmen, wo schon große Teile des Landes von Aserbaidschan wieder besetzt wurden in dieser Region. Es blieb immer noch ein Korridor übrig und diesen Korridor hat in 2022 Aserbaidschan geschlossen. Es waren dann in der Region über 150.000 Menschen, wenn ich es richtig weiß, eingeschlossen und hatten auch wirklich keinerlei Verfügung mehr. Also es ist wie ein geschlossenes Berlin ohne Luftbrücke. Mhm. Ja, und diese Blockade wurde 8 Monate aufrechterhalten und dann von einem Tag, also innerhalb von 24 Stunden war es dann nochmal ein Blitzangriff, wurde Nagorno-Karabach vollständig eingenommen und diese sich selbst autonom erklärte Republik ist quasi aufgelöst. Mhm. Und die 120.000 Menschen sind in mehreren Tagen unter Strapazen und auch vielen Todesopfern ins Kernland Armenien geflohen.
Also relativ abrupte Entwicklung, könnte man sagen, die da ganz spontan stattgefunden hat. Harut, du beschäftigst dich intensiv mit den Folgen dieser Vertreibung. Was erzählen dir die Menschen, die aus Bergkarabach fliehen mussten?
Ja, es sind viele bewegende und traurige Geschichten. Ich mache das sowohl akademisch als auch im sozialen Bereich, weil ich auch im Fundraising aktiv bin. Und die meisten, die über Bergkarabach erzählen, die sagen, die haben niemals gedacht, dass sie woanders leben werden. Also sie haben nicht mal geträumt oder nicht mal sich gewünscht, dass sie zum Beispiel nach Berlin kommen oder nach Paris und den Eiffelturm besichtigen oder nach Las Vegas gehen oder sowas. Das haben sie sich nie gewünscht, weil sie so zufrieden waren mit ihrem Alltag und sie haben ihre Dörfer, ihre Wälder, ihre Berge und ihre Klöster und Kirchen so geliebt. Man kann sagen, sie so stark verliebt waren in ihre Heimat, dass sie nur im Jahre 2020 kurz geflohen waren oder beziehungsweise ihre Frauen und Kinder geflohen waren. Und dann waren sie wieder zurück, ja, nach dem Waffenstillstand. Und deshalb es ist für sie sehr schwer, jetzt woanders zu leben, vor allem das diese postmoderne Realität von Republik Armenien zu spüren, das ist für sie ganz, ganz schwierig. Und zweitens, was ich höre, die reden über ihre Heimat niemals in vergangener Form, sondern sie sagen, ich habe ein großes Haus, ich habe einen schönen Garten, ich habe 10 und 20 Kühe und Schweine und Hühner, ich gehe oft in diese Kapelle. Und also die reden so, als ob es gerade passiert, ja, alle. Das heißt, sie sind noch nicht raus aus
vom Denken her noch nicht.
Genau. Ne?
Du hast gerade angesprochen, du sprichst viel mit den Menschen, du hast viele Begegnungen in der letzten oder in der vergangenen Zeit, in den letzten Monaten gehabt. Gibt es da Geschichten, die dir besonders nahe gegangen sind?
Ja, da sind mehrere Geschichten, aber eins, was mir am stärksten am Herzen liegt, das ist wo wir die Familien besucht haben, die ihre Kinder im Krieg verloren haben. Da haben wir so eine Familie besucht, die sehr still war. Und ich war mit dem Seelsorger aus Bergkarabach und mit einer NGO aus Berlin. Das ist eine aramäische NGO, We Are Christians. Und wir wollten diese Leute, diese Eltern unterstützen, so ein paar kleine Geschenke zu überreichen und ein paar Sachen zu sagen oder zu trösten. Aber diese Familie war total still. Sie haben nichts gesagt, keine Reaktion gezeigt. Mhm. Und als der Priester angefangen hat zu beten, dann hat die Mutter und die Oma haben nur geweint. Und dann habe ich so meine Ohnmacht gespürt, dass ich auch nichts sagen kann oder ich kann nichts auch übersetzen, nichts machen. Ich habe dann nur diese Mutter und die Oma umarmt und mit ihnen zusammen geweint. Und mehr konnte ich nichts mehr machen. Und das kann ich nicht vergessen. Also ihre Stille und ihr Trauer und diese Haltung, dass du gar nichts für diese Familie mehr tun kannst, weil du kannst ihre Kinder nicht mehr zurückbringen.
Ja. Ja, du schreibst ja auch in deiner Forschung, dass viele Geflüchtete zwar Sicherheit gefunden haben, aber gleichzeitig diese enormen wirtschaftlichen, aber auch gerade von dir angesprochen, psychologischen Belastungen haben. Wo siehst du die größten Probleme? Sind das psychologisch die Spannung oder zeigt sich das auch bei den Geflüchteten, vor allem Wohnungen oder auf dem Jobmarkt oder?
Ja, es ist unterschiedlich. Also für junge Leute, die zum Beispiel Englisch sprechen und IT-Kenntnisse haben, das ist umgekehrt leichter jetzt geworden, in Jerewan eine Arbeitsstelle zu finden als in Bergkarabach. Ja, und die arbeiten jetzt ganz gut in großen Unternehmen oder sie haben sogar ihre eigene IT-Firma gegründet und sind sehr erfolgreich. Aber die meisten, die in den Dörfern waren, also das ist auch 90% der Bevölkerung, die aus dieser agrikulturellen Wirtschaft kommt, für sie ist es nicht einfach und der Anschluss zu neuer Realität fällt sehr, sehr schwer. Wie gesagt, in Gedanken, sie sind noch nicht da. Also sie sind nicht angekommen und viele haben die armenische Staatsangehörigkeit nicht beantragt, weil sie hoffen, mit diesem Flüchtlingsstatus irgendwann mal zurückzugehen nach Bergkarabach und weiter ihre Existenz da aufzubauen. Und ich denke, das ist ein innerer Kampf jetzt bei ihnen, dass sie diese Glaube nicht aufgeben wollen. Da gibt es auch eine repräsentative Studie, was die Diözese der armenischen Kirche von Bergkarabach gemacht hat. Über 8000 Menschen haben das beantwortet auf diese Fragebogen und 86% von ihnen wollen zurück.
Ja. Sehr heimatverbunden.
Ja.
Ja. Es wird viel Hilfe benötigt, das geht aus deinen Worten hervor. Renate Renovabis unterstützt Projekte vor Ort. Wie sieht diese Hilfe konkret aus? Was brauchen die Menschen am dringendsten?
Ja, das verändert sich natürlich über die Zeit. Ne? Ganz am Anfang waren es bestimmt humanitäre Hilfen, die wir auch mit Spenden, die wir bekommen haben, dann leisten konnten, dass solche Erstversorgung wie Kleidung, Nahrungsmittel und Ähnliches kommt. Aber der Fokus der Arbeit von Renovabis liegt darauf, nachhaltige Strukturen zu schaffen und Gesellschaften voranzubringen, den Menschen Perspektiven vor Ort aufzuzeigen. Und da sind wir immer auch auf die Expertise und die Ideen, Projekte, die uns die Partner vorschlagen, angewiesen. Also wir arbeiten strikt nach diesem partnerschaftlichen Prinzip. Wir besorgen das Geld. Wir sehen zu, dass wir Finanzen ermöglichen, aber die Ideen, die Projekte und die Umsetzung liegen bei den Partnern vor Ort. Da sind wir nicht drin. Wir begleiten das Ganze natürlich, aber dann sind solche Projekte, wie das in dem Harut auch aktiv ist, in seinem Development Center, dass die Menschen ja ein Dach über dem Kopf bekommen, dass es aber gleich nachhaltig gemacht wird, dass dann dort eben Solarpanels aufgestellt werden. Aber viel wichtiger ist uns eigentlich das, was auch gerade unser Jahresthema in diesem Jahr ist, zusammenwachsen, damit Europa menschlich bleibt. Es geht uns um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist ein Thema, das uns nicht nur in den osteuropäischen Ländern begegnet, das sehen wir ja auch gerade in Deutschland, wie prekär das Ganze ist. Und da Aktivitäten zu entwickeln und zu begleiten, die das gewährleisten. Das ist gerade ein ganz großer Schwerpunkt. Und wenn hier Geflüchtete aus Bergkarabach angesprochen werden, die traumatisiert sind, ja, vor allen Dingen Kinder, dann geht es viel um kreative Aktivitäten, die erstmal rauszubringen aus ihrer düsteren Stimmung, ja. Aber zugleich immer den Gedanken, okay, wir machen das jetzt nicht nur für eine Gruppe, sondern wir binden das ein, weil wir brauchen Integration. Ja, das ist der Schlüssel, der das dann vorträgt und das dann eben immer gemischte Gruppen von Einheimischen und Geflüchteten dort sind. Und das gleiche Prinzip fahren wir auch in der Ukraine, wo es um Binnengeflüchtete und deren Arbeit geht. Man muss die Menschen zusammenbringen. Weil sie kommen aus ganz unterschiedlichen Schwierigkeiten und wir reden jetzt viel über die Geflüchteten aus Bergkarabach, aber auch in Armenien selbst gibt es große, große Probleme. Also die wirtschaftliche Situation ist auch, 20% der Menschen leben in Armut.
Welchen Mitteln finanziert ihr das?
Also Renovabis arbeitet auf drei verschiedenen Ebenen. Wir haben zum einen ein großes Budget, was aus der katholischen Welt kommt, vom Steuerzahler, Kirchensteuern sozusagen. Wir haben Projekte, auch größere Projekte wie das von Harut, was wir unterstützen, wo wir auch Gelder vom BMZ bekommen. Aber ganz wichtig ist das Fundraising. Und Fundraising macht sich natürlich immer nur mit guten Vermittlungen von Geschichten vor Ort. Und unsere Abteilung hat in diesem Jahr gerade zur Pfingstaktion, Pfingsten ist das Fest von Renovabis, die Verbindung in allen Sprachen, der Geist schwebt über uns allen, zu Pfingsten die Kollekte in allen katholischen Kirchen. Und da ist in diesem Jahr Armenien und die Situation der Geflüchteten ein ganz großes Thema, das wir damit ansprechen. Und wir machen das in Dialogveranstaltungen. Ja? Also Harut war jetzt gerade unterwegs im Bistum Augsburg, wo die Aktion eröffnet wurde und hat in vielen kleinen Gesprächen in Gemeinden vor Ort auf die Situation hingewiesen. Ja? Also wir gehen dann tatsächlich auch als Dialog Organisation, als die wir uns verstehen, als Dialogplattform zwischen Ost- und Westeuropa, wirklich mit unseren Partnern direkt in die Gemeinden, in die Städte, laden zu Konferenzen ein, um Aufmerksamkeit zu erzielen und dadurch das Fundraising natürlich auch zu unterstützen und auch die politische Willensbildung vielleicht ein bisschen zu informieren. Ja, diejenigen, die sich dann auch in der EU dafür einsetzen. Ja, das braucht immer die konkreten Geschichten von vor Ort und deshalb sind unsere Partner das Wichtigste für uns.
Ich möchte den Fokus noch einmal ein bisschen auf Armenien zwischen Russland und Europa shiften. Viele Armenier haben Russland lange als Schutzmacht gesehen. Dieses Vertrauen scheint massiv erschüttert worden zu sein. Harut, wie stark spürt man diese Enttäuschung heute?
Der Europa-Podcast lebt von guten Gesprächen, starken Themen und von Menschen, die unsere Arbeit unterstützen. Wenn du dabei sein möchtest, dann unterstütze uns auf Steady oder Patreon. So hilfst du mit, dass wir auch in Zukunft Europa hörbar machen können. Vielen Dank für deinen Support.
Ja, gute Frage. Ich denke, man muss verschiedene Ebenen hier trennen, weil Armenien ist immer noch ein gastfreundliches Land, das freut sich, wenn es Touristen kommen oder auch Ausländer kommen, egal aus welchem Land. Und deshalb, man hört auch ganz viel Russisch, vor allem wenn es so Urlaubszeit ist, dann kommen auch viele Migranten aus Russland, die gegen Putin sind und dann die bleiben auch in Armenien für längere Zeiten. Und man akzeptiert diese Menschen. Und es gibt außer Armenien auf der Welt noch zwei andere Länder, die so russlandfreundlich sind, in dem Sinne, gastfreundlich. Das ist Belarus und Serbien. Sonst überall, es gibt schon Spannungen oder Reibungen, was man so auch manchmal in den Nachrichten liest. Aber politisch gesehen, ja, es ist eine große Enttäuschung. Also viele haben das verstanden, dass man ja diese Hoffnung, was man so ja jahrzehntelang mit Moskau verbunden hatte, das funktioniert leider nicht, vor allem weder in 2020 noch in 2023 hat Russland angegriffen, sondern hat die Armenier im Stich gelassen, beziehungsweise hat den Bergkarabach für seine eigenen geopolitischen Interessen umgetauscht. Und das macht aber die innerpolitische Spannung und manchmal auch die innerkirchliche Spannung noch stärker, weil es gibt sowohl diejenigen, die nach Westen gucken, als auch diejenigen, die nach Norden gucken, und die verstehen sich nicht. Das ist eine unangenehme Spaltung, die jetzt durch die Gesellschaft jetzt geht. Wir werden das während der Wahlen sehen, wie viel Prozent wo guckt genau. Aber es läuft in die Politik, es läuft in die Gesellschaft, es läuft in die Familien, es läuft in die Kirchengemeinden. Und es ist nicht schön, es ist sehr traurig.
Wie realistisch ist denn der Blick der Leute, die nach Europa gucken?
Ich denke, es ist sehr realistisch. Also auch die Regierung hat jetzt klare Schritte gemacht. Es gab auch vor kurzem diese Europagipfel in Armenien vor einer Woche. Und viele waren begeistert. Viele hatten davor so ein bisschen so Skepsis im Kopf, dass niemand interessiert sich wirklich über Armenien. Aber jetzt haben sie doch verstanden, dass es sind nicht nur so diese französische nette Parolen von Macron, sondern
wobei der kann er gut, ne?
Ja, das ist auch nicht schlecht. Zum Beispiel auch Zypern ist auch ein guter Freund von Armenien. Also das ist politisch gesehen unser Verbündete, weil sie auch den gleichen Schicksal haben und auch die gleichen Probleme mit Türkei. Aber es bleibt nicht mehr nur bei diesen moralischen Sprüchen, sondern es passiert was. Und ich denke, wir werden uns Richtung Europa bewegen. Allerdings, am besten wäre es, wenn auch die gleiche Tendenz auch in Georgien und auch in Aserbaidschan.
Dass man sich gemeinsam kommt, aufmacht in Richtung
Europa. Dass wir irgendwann eines Tages in ein paar Jahren oder Jahrzehnten so eine Art regionale Mini-Europäische Union im Südkaukasus aufbauen. Und ja, dann können wir dann realistisch uns vorstellen, dass wir dann auch von Europäische Union integriert werden.
Ich glaube, ganz wesentlich ist auch mal zu klären, vielleicht wissen das auch viele nicht, Armenien hat momentan eine einzige offene Grenze. Und das ist die Grenze zum Iran. Und was das gerade bedeutet, kann man sich vorstellen, dass das auch nicht einfach ist. Aber die Grenzen zur Türkei, nach Aserbaidschan, sind seit Jahrzehnten geschlossen. Ja, und die Grenze nach Georgien oben kann sehr willkürlich aus verschiedensten Gründen, wir wissen, was dort für einen Einfluss herrscht, auch immer wieder geschlossen werden. Also dieses Land ist eingekreist und kämpft deshalb auch um wirtschaftliche Entwicklung. Und diese Verbindungen hin, diese Perspektive, sich zu connecten mit Aserbaidschan und vielleicht auch in die Türkei, das ist etwas, was wirtschaftlich gesehen total Sinn macht. Aber ob das gesellschaftlich mitgetragen wird, das ist eine ganz große Frage. Das ist auch eine Frage, glaube ich, um die sich jetzt die Wahlen drehen werden, inwieweit Pashinyan, der Ministerpräsident, mit seiner neuen Agenda auf die Realität zu schauen, ein reales Armenien, wie er es nennt, voranzubringen, wie er es schafft, die Gesellschaft da mitzunehmen.
Ja, nun hat ja kein Mitgliedstaat der Europäischen Union eine Grenze zu Armenien, aber gleichwohl sprechen wir in Europa ja viel über Werte, Solidarität und auch Menschenrechte. Viele Armenierinnen und Armenier fragen sich aber wahrscheinlich, wo ist denn eigentlich Europa? Wie kann denn Europa helfen?
Europa ist schon ganz lange da und hilft auch sehr viel. Also dieses Verständnis, dass Europa irgendwo an der östlichen polnischen Grenze endet, das ist ja völlig verfehlt. Also
Europa hat vielleicht zu zögerlich reagiert.
Europa hat vielleicht nicht handfest genug reagiert, aber es gibt viele Abkommen, also Partnerschaftsprioritäten seit 2017. Armenien ist Teil der östlichen Partnerschaft, was in der europäischen Politik ist. Es gibt 21 nochmal eine Verstärkung, dass das intensiviert wird, diese Partnerschaft. Eine strategische Agenda ist Ende 25 unterschrieben worden. Also der Weg dahin ist ganz klar, dass Europa Armenien unterstützen will. Und das Europäische Parlament hat gerade letzten Monat eine Resolution verabschiedet, die noch weiter auffordert, die Kommission und den Rat, diesen Weg Armeniens, den es jetzt eingeschlagen hat, weil es diesen Weg einschlägt, wirklich in der Region auch Friedensprozesse wirklich ernst mitzunehmen. Das muss natürlich von der Gegenseite genauso gemacht werden. Dass Europa deshalb dort auch mehr investieren muss, sowohl finanziell als auch sicherheitspolitisch, das Land zu unterstützen.
Wenn man sich die aktuelle mediale Lage mal anguckt, man nimmt wahr, dass Wladimir Putin das auch schon auf dem Schirm hat und dann gleich wieder dagegenhalten will, für wie realistisch oder für wie gefährlich, sage ich mal, siehst du das, dass Putin schon ankündigt, passt auf, liebe Armenierinnen und Armenier, euch könnte das gleiche Schicksal wie der Ukraine zuteil werden.
Also Putin droht ja vielen, aber ich würde diese Frage jetzt lieber an Harut übergeben, der über diese hybride Kriegsführung, die natürlich in Armenien auch stattfindet, bestimmt viele, viele Beispiele bringen kann. Und wie ernst das genommen wird, diese Bedrohung in Armenien, habe ich jetzt in den letzten Tagen, wo ich mit Harut unterwegs bin, eigentlich nicht so rausgehört, dass man Angst davor hätte. Aber wie siehst du das?
Würde ich mich gleich anschließen wollen. Wie frei kann Armenien da entscheiden?
Also wir leben schon seit 1988 in diesem Konflikt, ja, von Bergkarabach, und wir haben schon einige Kriege erlebt. Ich glaube, das ist einerseits sehr schlecht, aber andererseits, wir sind so gewöhnt an solche so Bedrohungen die meisten haben bei uns nicht diesen animalischen Angst, dass das normale Mensch haben sollte, ja, wenn man sowas hört.
Also da stumpft man schon ab. Ist das so mal wieder eine Drohung und dann, naja.
Wir sind ein kleines Land, aber wir sind ein bisschen wie Finnland, ja. Ich mag das auch zu vergleichen, weil ich war einfach mal bei Konferenzen, wo diese finnische Kollegen vorgetragen haben. Und es geht nicht darum, gegen so einen großen Bär zu kämpfen alleine, sondern du musst 3 Tage aushalten. Und dann kommt die internationale Hilfe. Das ist die Hoffnung, dass man immer so hat, dass unsere Armee muss 3 Tage aushalten. Es ist ja ernst, weil die haben den hybriden Krieg nicht nur jetzt angefangen, sondern es zieht durch, ja. Also es ist immer da gewesen, auch in diesen letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und manchmal, sie sind aggressiv, so wie jetzt, auch mit diesen Philosophen Dugin oder diesen Journalisten Solovyov, dass sie sagen, dass sobald wir fertig sind mit ukrainischer spezialmilitärischer Operation, dann kommen wir nach Armenien. Manchmal ist es so, ein bisschen sanfter, wenn die zum Beispiel die LPG-Gas abschließen und dann plötzlich die Taxifahrer haben gar kein Gas, um ihre Autos zu fahren, und oder dass sie, wie jetzt vor diesem Gipfel, diese Mineralwasser plötzlich dann hygienisch nicht sauber erklärt haben und dann man darf das nicht mehr nach Russland exportieren. Oder jetzt kommt auch Obstsaison mit Aprikosen und Weintrauben und so, dass man das plötzlich auch mit dieser armenischen Cognac-Brandy dann irgendwelche Fehler findet. Und das ist schon fies, ja, das ist nicht angenehm. Aber ich denke, die Mehrheit bei uns hat realisiert, dass wir wünschen uns eine andere Partnerschaft, eine stabile Partnerschaft, wenn die türkische Grenze von der Seite von Ankara geöffnet wird, dann kann man Zugang haben zum Schwarzen Meer oder zum Mediterranischen Meer und andere Partner gewinnen. Oder wenn der Krieg auch in Iran vorbei ist, dass man zum Beispiel den Gas aus Iran bekommt, oder wenn es einen Friedensvertrag mit Baku gibt, dass man den Gas und Öl direkt vom Aserbaidschan kauft.
Ich denke, man muss auch ein bisschen immer diese Perspektive mal weg von diesem harten Krieg nehmen. Hybride Kriegsführung hat ja nicht den Sinn und Zweck, dass man das Militär dort irgendwie kaputt macht, sondern man macht die Gesellschaften kaputt. Und durch diese zerstörten Gesellschaften, dieses Misstrauen innerhalb einer Gesellschaft, wird eine Regierung unfähig, irgendwann wirklich nach vorne zu kommen, ja, weil nichts mehr im Vertrauen gemeinsam beschlossen wird. Und das ist dann die Stunde, in der solche Kandidaten implementiert werden, die dann dem Kriegsführenden besser passen. Ja. Und das ist was in Armenien war, was in Georgien ist, was in der Ukraine versucht wird, was aber auch selbst in Deutschland versucht.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Gesellschaft kommen und auch, welche Rolle Kirche und Hoffnung da eine Rolle spielt. Du hast gerade das angesprochen, dass da versucht wird zu spalten. Aber Hatut, Armenien versteht sich als älteste christliche Nation der Welt. Welche Rolle spielt die armenisch-apostolische Kirche aktuell in dieser Krise, vielleicht auch in den gesellschaftlichen Debatten?
Man muss da Unterschiede setzen. Also Armenien hatte 70 Jahre Kommunismus und die Großteil der Gesellschaft, vor allem in Großstädten, wurde säkularisiert, weil es gab nur 13 offene Kirchen. Oder zum Beispiel in Bergkarabach gab es gar keine offene Kirche. Die Diözese wurde komplett abgeschafft. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung, obwohl die gehen in die Kirche, die lassen ihre Kinder taufen oder die feiern Hochzeit, aber meistens sie sind nur ein paar Minuten in der Kirche während der Liturgie und nicht am jeden Sonntag, und die zünden ihre Kerze und gehen raus. Das ist eher so funktional. Und die Kirche ist gespalten, weil leider also nicht alle Bischöfe oder nicht der gesamte Bischofssynod ist der gleichen Meinung. Wir haben sehr patriotische Bischöfe, sehr gerechte Bischöfe, die für Souveränität des Landes sich einsetzen jetzt. Aber der Kirchenoberhaupt, der Katholikos aller Armenier, Karagin II., und ein paar Bischöfe auf seiner Seite, zusammen mit seinem eigenen Bruder, der auch Erzbischof der armenischen Kirche in Moskau ist, die unterstützen die alte Narrative und die kämpfen auch dafür, dass die Opposition jetzt gewinnt. Also vor ein paar Tagen ist sogar der Katholikos selbst zu diesem Oligarchen, russischen Oligarchen Samuel Karapetian gegangen, der jetzt quasi gegen Nikol Paschinyan eintreten will, hat ihn so begrüßt und sie haben sich umarmt und dann hat die Segnung von Mutterkirche überreicht. Das ist die Wahlzeit. Und wenn du sowas machst, dann bedeutet das, es ist alles von oben quasi entschieden, dass die Kirche muss so handeln. Und sein Bruder, Erzbischof Yezras Nersisyan, hat auch in einem Video-Message auch vor kurzem angekündigt, dass diejenigen, die die Regierungspartei wählen, die sind raus aus der armenischen Kirche. Die sind quasi exkommuniziert. Das ist schon heftig. Wenn man sowas sagt, dann ist es so Politisierung der Kirche.
Ich wollte gerade sagen, aufgrund einer politischen Entscheidung.
Ja.
Damit ist die Kirche politisch.
Ja, zumal es gab schon zwei Erzbischöfe aus armenischen Diözesen, die auch für Putsch sich eingesetzt haben und einen bewaffneten Regierungssturz aufgerufen haben, und die wurden dafür gefangen, oder beziehungsweise einer von ihnen ist in Untersuchungshaft, der andere hat Hausarrest. Das ist nicht normal. Also die Kirche darf sich in so einer Force Majeure kritische Situation nicht benehmen, sondern wir müssen die christlichen Werte propagieren. Klar, wir müssen Kriterien auch für die Politik aussprechen, aber wir dürfen nicht von einer Partei uns herumführen lassen.
Ja, gibt es denn trotz allem, trotz dieser Entwicklung, gibt es da auch Momente, die Hoffnung machen?
Wenig, weil diese spirituelle Geistlichen, die sind in Minderheit leider. Die haben eine sehr gute Arbeit gemacht in diesen schwierigen Zeiten, aber die Mehrheit ist leider sehr konform, und ich vermute, sie haben auch Vergangenheit in KGB oder sie sind auch heute auch mit FSB verbunden, weil es gibt noch dieses Regiment 102 in Gyumri, das ist ein russisches Regiment.
Ist das ein spezielles Regiment?
Angeblich, die schützen die Grenze mit Türkei. Aber in Wahrheit, ja, die holen solche Erzbischöfe zum Beispiel zu irgendwelchen Feierlichkeiten und dann die machen Brainwashing.
Renate, gucken wir noch einmal nach Europa und auch nach Deutschland. Was würdest du dir konkret von Deutschland und Europa im Umgang mit Armenien wünschen?
Also was ich mir grundsätzlich immer wünsche, ist auch für viele andere osteuropäische Staaten mehr Aufmerksamkeit dahin, ja, diese Regionen ernst zu nehmen und die Potenziale zu sehen, die dort liegen, in den Menschen, in der Natur, in der Wirtschaft, das deutlicher zu machen. Und dann wünsche ich mir von Europa aber auch ganz, nicht nur immer so eine Symbolpolitik, dass man das alles ankündigt, sondern dass sich Europa auch tatsächlich vor Ort bemerkbar macht in konkreten Situationen. Man kann Menschenrechte, man braucht Menschenrechte, man muss für Toleranz einstehen, man muss, Solidarität ist ein tolles Wort, aber von diesen Worten kann niemand sich was zu essen kaufen. Ja, es müssen wirklich bemerkbare Investitionen in die Gesellschaft, in die Wirtschaft gemacht werden, unterstützt werden, mehr als nur Worte hinzuschicken.
Und Hatun, wenn es eine Sache gäbe, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus Armenien aus dieser Folge mitnehmen können sollten, was wäre das?
ja, trotz allen diesen negativen Erfahrungen, was wir jetzt gerade haben, ich will sagen, dass es ist ein sehr gastfreundliches Land. Wenn wir Russen so gerne dann akzeptieren, wenn die von Putin fliehen oder wenn sie für Tourismus nach Armenien kommen, dann die Deutschen und die Europäer sind noch mehr herzlich willkommen und die müssen nach Armenien kommen. Also Gastfreundlichkeit.
Wir nehmen Gastfreundlichkeit mit. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr heute im Europa-Podcast war. Vielen Dank für eure Zeit und für die Schilderung, die ihr uns habt zuteil werden lassen. Ich glaube, man merkt bei diesem Thema sehr schnell, Armenien ist weit mehr als ein geopolitischer Randkonflikt. Es geht um konkrete Menschen, um Vertreibung, um Sicherheit und politische Orientierung und letztlich ja auch um die Frage, wie seriös es Europa wirklich mit seinen eigenen Werten nimmt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abonnement da. Der Europa-Podcast freut sich auch über jeden Kommentar, die ihr beispielsweise bei Spotify oder anderen Streaming-Diensten dalassen könnt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.